Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regional, diagonal. Woche quer durch die Schweiz.
Zwischen Bauern zum Morgen und Feuerwerk heute Mittag mit diesen Themen. Ein Luzerner Bierbecher und der Fußballplatz. Ein Test, wie hart das die Köpfe von Schüttler wirklich sind. Ein Glarner Schabziger und der Papst. Eine Erklärung, warum es am 1. August im Vatikan etwas streng schmeckt. Und ein Berner Jungpolitiker und das Rednerpult, wie der Gemeinderat Brönnimann an seiner ersten 1. August-Rede fielt. Regional, diagonal, am National-Viertag. Am Mikrofon Stefan Kohler. Wie robust ist ein Fußballerschädel? Die Diskussion läuft in der Region Luzern seit einer Woche auf Hochtouren. Grund ist der ominöse Bierbecherwurf beim Match Luzern gegen GC. Ein GC-Spieler ist am Kopf von einem Plastikbecher getroffen worden, ist zu Boden und verletzt ausgeschieden. GC hat Protest eingelegt. Von Luzerner Seite her hagelt es seitdem hämische Kommentare mit dem Tenor, es könne von so einem Becher gar keine ernsthafte Verletzung geben. Schliesslich müssen die Spieler bei Kopfball viel mehr aushalten. Nach diesen Aussagen ist für uns klar gewesen, es braucht einen Praxistest. Mit Becher und Ball. Andrea Keller ist für uns auf dem Schuttplatz.
Aus einem, der mit seinem Kopf den Ball nicht recht tüpfen kann, wird nie ein rechter Schüttler. Das weiss man auch beim FC Kickers Luzern. Auf dem Sportplatz Tribschö steht darum immer wieder auch Kopfballtraining auf dem Programm. Die Spieler, sagt der Trainer Emanuel Willi, legen sich dabei unterschiedlich hart ins Zeug.
Da gibt es natürlich Spieler, bei solchen Übungen, die siehst du gar nie. Die verstecken sich total. Also ich bin auch kein riesen Kopfballspieler. Und andere lieben die Spiele. Oder? Und sind richtige Kopfballmonster.
Ein Kopfballmonster geht voll auf den Ball, auch bei einem richtig harten Schuss, bei einem Freistoss zum Beispiel, dann, wenn alle anderen nur weiter vorrennen. Es sei alles eine Frage der richtigen Technik, sagt der Trainer. Zwei von seinen Spielern, der Ivan Prokopio und der Marko Djurcevic, haben ihren Kopf an, um genau das zu beweisen.
Tut es weh?
Nein. Wenn man auf den Ball geht und weiss, dass man den Ball trifft, dann tut es eigentlich nicht weh.
Bei den Stirn tut es auch nicht weh. Also nur hier im Hinterkopf tut es auch weh, wenn der Ball drauf geht, aber sonst nicht so.
Sucht ihr das oder wie ist das?
Also suchen tut es mir nicht. Also, ausser jetzt gerade beim Eckball. Und sonst, ja, es sieht glaube ich schon nicht schlecht aus, wenn man so reinkommt.
Die Vorführung überzeugt. Ein 450 Gramm schwerer, prallpumpender Ball richtet keinen Schaden an. Es ist darum wirklich kaum zu glauben, dass ein gut halb so schwerer, weicher Plastikbecher diesen gestandenen Fußballer stoppen soll. Für einen Bechertest steht der Ivan Prokopio nochmal ins Schussfeld.
Gut. Ist er drin? Keine Ahnung. Ich habe das Becher gar nicht gespürt. Nur das Wasser hochgekommen ist.
Also ich habe es von da gesehen, dass es ist im Kopf, ja.
Aber er steht immer noch. Also er leidet nicht und er war natürlich jetzt parat gewesen, oder? Es ist wahrscheinlich schon ein bisschen etwas anderes, wenn man überrascht wird, die Augen vielleicht offen hat und dann das Bier in die Rinde bekommt. Aber also, gut.
Für eine Hirnerschütterung lange zusammen sicher.
Also Hirnerschütterung nehme ich auch nicht an, nein.
Die FC-Kickers sind sich einig. Ein weicher Plastikbecher, gefüllt mit Wasser oder Bier, kann nicht wirklich weh machen. Aber bei der ganzen Becherwurf-Diskussion geht es auch gar nicht wirklich um den Grad der Schmerzen, sondern ums Prinzip und um einen Versuch, die teils wüsten Ausschreitungen in Fußballstadien in den Griff zu bekommen. Zeug aufs Spielfeld rühren liegt einfach nicht rein. Das Einzige, was darf umeinander fliegen, ist und bleibt der Ball.
Es war einmal ein verlottertes, uraltes und unbewohntes Bergdörfli im Tessin. La Presa, weit oben im Val Bavona. Niemand in der Region hat sich dafür interessiert, gemacht dran hat man gar nichts. Bis du plötzlich vor einigen Jahren Leute vom Freilichtmuseum Ballenberg einen Teil dieser Häuser wollen zu sich zügeln. Hans-Peter Gschwend.
Am 20. August 1997 hat es unter den Ahornen von La Presa eine heftige Diskussion gegeben. Auf der einen Seite haben Vertreter vom Freilichtmuseum Ballenberg ein Kirchli und zwei Turmhäuser von dieser mittelalterlichen Bergsiedlung abprotzen und auf dem Ballenberg wieder aufbauen. Auf der anderen Seite haben aufgebrachte Bewohner von der Region sich leidenschaftlich dagegen gewehrt, dass nicht da so wichtige Kulturdenkmäler entrissen werden. La Presa ist tatsächlich ein Bijou. 9 einfache Turmhäuser von 1200 bis 1600 von Bergbauern ganzjährig bewohnt, eine kleine Mühle, ein Kornspeicher, ein Bachhäuschen, ein Kalkbrunnenofen und ein Kirchli. Das war alles, was es gebraucht hat, für 9 Familien mit allem Lebenswichtigen zu versorgen. Das Leben war allerdings zu hart, für bis heute durchzustehen. Seit 300 Jahren sind die Häuser leer, am Verfallen, wären ganz kaputt gegangen und vergessen, wenn nicht Ballenberg die historische Siedlung hätte verpflanzen wollen. Und dann ist es gegangen wie bei einem Kind, wenn man ihm ein vergessenes Spielzeug wegnehmen will. Man hat sich mit allen Kräften daran geklammert. Mit der Folge. Für 150'000 Franken ist ein Teil der Siedlung restauriert worden. Jetzt wartet man auf Besucher, die kommen schauen und lesen, wie man da im Mittelalter gehauset hat. Die Fresken in der Kirche sind allerdings nicht original. Die hat man abgenommen und so vor dem Wildbach gerettet, wo jederzeit über die Ufer schiessen könnte. Aber diese Gefahr ist nicht der einzige Grund, warum man sich fragen kann, ob man La Presa nicht doch gescheiter auf Ballenberg verpflanzt hat. Vermutlich würden mehr Leute den Weg dorthin finden. Aber wer die Distanz nicht scheucht, findet jetzt den besonderen Ort dort, wo er gewachsen und bewohnt war.
Der Hans-Peter Gschwend über die mittelalterliche Bergsiedlung La Presa, wo man seit dieser Woche wieder anschauen kann. Ihr hört regional diagonal am 1. August und das ist auch im Vatikan das Jahr ein spezieller Tag, kulinarisch gesehen. Die Schuld ist indirekt der neue Kommandant der Schweizer Garde. Der war bis vor kurzem noch Chef der Glarner Polizei und weil er jetzt zu Rom weit weg von seiner geliebten Heimat ist, haben sich ein Glarner Wirt und ein Metzger zusammengetan und ihm ein heimatliches Festessen in die Fremde geschickt. Samt Kalberwürst und Glarner Schabziger. Roland Wermelinger.
Frisch entrahmte Kuhmilch zu Käse machen und wenn er gärt, Ziegerkleinkräutchen dazu mischen. Also entsteht seit über 1000 Jahren der berühmte Glarner Schabziger. Der Käse schmeckt extrem und es ist darum ein bisschen wie bei der Fisherman's Friend. Entweder man vertreibt es und geniesst es, oder man vertreibt es nicht und springt weit davon. In alle Welt wird die Spezialität verschickt, aber es ist die erste offizielle Schabzigerfracht, die jetzt in den Vatikan geliefert wird. Ob jetzt aber der Papst Benedikt selber auch isst davon, das wird aus Sicherheitsgründen nicht bekannt geben. Vertragen würde es ziemlich sicher schon, schliesslich ist er ein Bayer und dort ist man sich Kuttel, Kalbskopf und Zuhrut gewöhnt. Und wenn er einmal in alle Welt rausreist, dann tun ihm dort die gläubigen Gastgeber sicher auch allerhand kulinarisch spezielle Sachen auf den Teller setzen. Und man will sich gar nicht vorstellen, was das alles könnte sein. Aber apropos Sicherheit, man erzählt sich im Glarnerland noch die Geschichte von dem jungen Burscht, der mal seinen Bruder zu Rom bei der Schweizer Garde besucht haben. Wo dann in seinen ausgebühlten Hosensäcken grüne Klümpen mit einem unüberschmückbaren Geruch gefunden worden sind, da hat man an ein Papstattentat gedacht und den Burscht grad festgenommen. Bis sich dann die Klümpen als Schabziger herausgestellt haben, die für den Glarner in der Fremde bestimmt gewesen sind.
Und von der Fremde jetzt wieder zurück in die Heimat. Der 1. August, das ist nicht zuletzt auch der Tag der Ansprache. Das Rednerpult ist geschmückt mit einer Schweizer Fahne und es schmeckt nach Bratwurst. Für die, die zum allerersten Mal so eine Rede haben, für die ist es ein ganz besonderer Moment. Wie zum Beispiel für Markus Brönnimann aus Übeschi bei Thun. Er ist dort neu im Gemeinderat und muss darum das Jahr im Dorf der 1. August-Rede halten.
Werte Mitbürgerinnen, werte Mitbürger, ich begrüße euch herzlich zur diesjährigen 1. August-Feier in Übeschi. Ich weiss nicht, was euch dazu bewegt hat, den heutigen Abend an diesem Fest zu verbringen.
Ist es wegen den Kindern und dem Feuerwerk, fragt der Markus Brönnimann rhetorisch, ist es wegen der gratis Bratwurst oder weil es halt einfach ein gemütliches Zusammensein bedeutet?
Was auch immer euer persönlicher Beweggrund ist, ich freue mich sehr an eurer Anwesenheit und möchte mit euch gerne einige Gedanken zu dem 1. August teilen.
So soll dem 36-jährigen Gemeinderat seine 1. August-Rede anfangen. Bei diesem Probelauf von ein paar Tagen in Anwesenheit vom Radio hat ein zufälliges Testpublikum irgendwo auf der Strasse den Einstieg in die Ansprache mitgelost. 3 eher kritische Frauen waren
es. Es ist sehr so traditionell, denke ich.
Für mich sind es ein bisschen zu lange Sätze.
Ich finde, das ist so ein Gedankenanstoss, um zu überlegen, was bedeutet dem eigentlich der 1. August? Mehr möchte ich gar nicht hören von dieser Rede.
Da würde ihm Markus Brönnimann aber Unrecht tun, weil er hat sich mit Blick auf seinen Bundesfeierauftritt ja monatelang viel überlegt.
So bewegende Sachen habe ich mir einfach mal aufgeschrieben. Aufschreiben und irgendwo deponieren und dann einfach halt noch ausbauen, strukturieren, lange Sätze noch ein bisschen verkürzen und noch ein bisschen mehr poetieren. Das sind so feine Arbeiten, die jetzt eigentlich noch passieren. Aber ich denke, der Grundtext, den habe ich mal.
Und der Text wird, wie am 1. August üblich, am Wesen von der Eidgenossenschaft auf den Grund gehen.
Das war der Grund der Schweiz. Wo hat man angefangen? Was bewegt mich in diesem Dorf Öbeschi? Was bewegt mich als Bürger der Schweiz? Und das war eben im Bundesbrief wichtig. Man hat hier von Recht und Pflicht geredet. Und ich denke, dass gerade Pflichten eben nicht nur belastend sind, sondern durchaus auch bereichernd sind.
Das gilt mindestens in seinem Fall eben auch für die Pflicht, als neu gewählter Gemeinderat in einem Dorf den 1. August Ansprache zu haben.
Der Beitrag von Toni Koller, der übrigens im gleichen Boot sitzt wie der Junggemeinderat Brönnimann. Er gibt nämlich das Adelboden seine 1. August-Rede zum Besten. Und jetzt gerade hören wir, was der Profi zur Bundesfeier zu sagen hat. Die 1. August-Ansprache vom Bundespräsident Merz, der gerade im Anschluss. Das war regional diagonal. Redaktion Miriam Breu, am Mikrofon Stefan Kohler. Ihr könnt die Sendung noch einmal hören, morgen Sonntagnachmittag auf der DRS Musikwelle am 4.05 oder ihr geht vorbei im Internet bei drs.ch.
Regional diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.